herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Ja, aktuell dreht sich bei uns ja alles um das Thema Impfen in besonderen Situationen. Und das hier ist tatsächlich heute schon wieder die letzte Folge unserer Staffel. Aber ein Thema haben wir noch für Sie, denn Loretta und ich nehmen Sie heute mit in die Welt der Onkologie. Heute wollen wir auf die verschiedenen Herausforderungen und Besonderheiten beim Thema Impfen bei onkologischen Erkrankungen eingehen. Und hier gibt es einiges zu bedenken und zu beachten. Und dieses komplexe Thema gehen wir natürlich wieder nicht alleine an, sondern wir haben uns Unterstützung von einer Expertin auf diesem Gebiet geholt.
Ganz genau, liebe Tina. Unsere heutige Expertin für das Thema Impfen bei onkologischen Erkrankungen ist nämlich Frau Professor Dr. Christina Rieger. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, für Hämatologie, internistische Onkologie und sie ist in der hämato-onkologischen Praxis Germering tätig. Außerdem ist Frau Professor Rieger stellvertretende Vorsitzende der AGIHO, also der Arbeitsgemeinschaft Infektionen in der Hämatologie und Onkologie und koordiniert dort die entsprechenden Leitlinien, wo ja auch in diesem Jahr eine neue Leitlinie herausgekommen ist. Vielleicht hören wir da heute etwas davon. Liebe Frau Professor Rieger, wie schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, liebe Frau Schmidt, liebe Frau Keller, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre, Ihren Impfpodcast heute aus onkologischer Perspektive bereichern zu dürfen. Also ich hoffe, es wird eine Bereicherung. Schauen wir mal.
Na, da bin ich mir jetzt schon sicher. Wir freuen uns auch ganz sehr, dass Sie da sind. Und dann starten wir auch direkt rein. Sie betreuen ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, täglich zahlreiche onkologisch erkrankte Patientinnen und Patienten. Und da fangen wir doch direkt mal mit einer ganz großen Frage an, nämlich welche Auswirkungen können denn solche Erkrankungen und vor allem die entsprechenden Therapien auf unser Immunsystem haben?
Ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass jede Art von onkologischer Therapie möglicherweise die Immunabwehr beeinträchtigen kann. Ob das jetzt zu guter Beeinträchtigung oder zur Verringerung der Immunabwehr führt, muss man im Einzelfall dann immer angucken. Die große Masse der onkologischen Therapien führen aber dazu, dass Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung eher anfällig für Infektionen sind. Einerseits durch die Therapie, aber, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, durch die Tumorerkrankung selbst, gerade wenn es sich um Blutkrebserkrankungen handelt, ist ja die Tumorerkrankung selbst mit dafür verantwortlich, dass die Immunabwehr, die durch die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen vermittelt wird, häufig schlechter funktioniert. Das heißt, das kumuliert dann in einer deutlich erhöhten Infektionsneigung und in einer schlechteren Abwehrfunktion.
Ja, und die Onkologie ist ja nun eines der medizinischen Fachgebiete, was sich wahrscheinlich am schnellsten immer weiterentwickelt und wo immer wieder auch neue Therapien entwickelt werden. Wie schätzen Sie es denn ein, wenn man jetzt an diese modernen Therapien denkt, wie zum Beispiel Checkpoint-Inhibitoren oder CDK4/6-Inhibitoren? Wo kann man die denn dort einordnen in dem Einfluss auf das Immunsystem, beziehungsweise wie kann man sich dazu auch informieren?
Also ganz grundsätzlich, Sie haben es eingangs gesagt, es entwickelt sich stetig weiter. Gott sei Dank, wir haben heutzutage viele neue Therapieansätze für Krebspatientinnen und Patienten zur Verfügung. Die Checkpoint-Inhibition ist sicherlich ein Meilenstein der letzten Jahre, die zu einer deutlichen Verbesserung der Lebenserwartung von Tumorpatienten mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen geführt hat. Diese Immuntherapien nutzen natürlich sozusagen die Immunfunktion des Körpers aus, um gegen die Krebszellen aktiv zu werden. Und diese Immunzellen können dann auch wieder ertüchtigt werden, eine bessere Immunabwehrfunktion zu übernehmen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass die Zellen, die da jetzt benutzt werden, aber nicht eins zu eins für die Abwehr von bakteriellen Infektionen beispielsweise genutzt werden. Das heißt, diese Immuntherapeutika stärken die körpereigene Funktion, gegen die Tumorzellen zu arbeiten, aber verschlechtern jetzt nicht unbedingt die Immunabwehr. Das ist eine Domäne klassischerweise der Chemotherapie und bestimmter Antikörpertherapien, die sich ganz speziell vor allen Dingen gegen die lymphozytäre Abwehr des Körpers richten. Damit wird dann tatsächlich die Immunabwehr vor allen Dingen gegen Virusinfektionen eingeschränkt. Checkpoint-Inhibitoren machen das klassischerweise nicht oder nicht ausgeprägt. Insofern sind diese neuen Therapien eigentlich ein guter Baustein für die Krebsbehandlung heutzutage.
Ja, das finde ich sehr schön, dass Sie das nochmal so klargestellt haben. Ich glaube, da herrscht auch oft, gerade bei den Allgemeinmedizinern, dann ein bisschen Unsicherheit, wenn die Patienten solche Therapien bekommen, ja auch langfristig. Jetzt haben wir schon gehört, Ihre Patientinnen haben teilweise ein erhöhtes Infektionsrisiko, erkranken teilweise auch schwerer an Infektionen. Wie sieht es denn jetzt aber umgedreht aus, wenn einer von Ihren Patientinnen eine Infektionserkrankung bekommt? Was macht es denn mit der Grunderkrankung beziehungsweise auch mit dem Behandlungsplan?
Ja, vielen Dank. Eine ganz wichtige Frage oder ganz wichtiger Punkt. Jede Infektionserkrankung ist ja mal ein infektiöses Event, was auch Nicht-Krebserkrankte häufig ans Bett fesselt. Und für Tumorpatienten ist das natürlich noch viel ausgeprägter so. Das heißt, die Infektionen können schwerer verlaufen und sie können vor allen Dingen dazu führen, dass die regulär geplante Therapieweiterführung, also die Therapieabfolge unterbrochen werden muss, weil es sich natürlich das selbst erklärend, weil es so ist, dass Patientinnen und Patienten unter einer Tumortherapie, die eine Infektion erleiden, nicht einfach weiter behandelt werden können. Das könnte lebensbedrohliche Infektionsverläufe nach sich ziehen und deswegen ist jede Infektion eigentlich ein Stoppschild für die planmäßige Therapieweiterführung. Und erst nach vollständiger Abheilung einer solchen Infektion kann man dann mit der Therapie weitermachen. Und das führt im schlimmsten Falle dann dazu, dass das Therapieergebnis, nämlich vielleicht die vollständige Heilung oder das deutliche Verbessern der Erkrankungssituation durch diese Pause in Frage gestellt wird. Oder zumindest vielleicht die Chance besteht, dass die Therapie nicht so gut anschlägt, wie man sich das wünscht.
Ja, dann gilt das ja, das auf jeden Fall so gut wie möglich zu verhindern. Was raten Sie denn Ihren PatientInnen zum Beispiel so in Erstgesprächen? Welche Maßnahmen sollen die treffen zur Infektionsprävention?
Sie haben völlig recht. Es gilt, diese Infektionen zu verhindern und es gilt vor allen Dingen, die Patienten darüber zu informieren, dass Infektionspräventionsmaßnahmen über die reine Einnahme vielleicht von Tabletten, die Virusinfektionen oder bakterielle Infektionen verhindern, hinausgeht. Die früheste Präventionsmaßnahme ist natürlich die coolste auch. Das ist die Impfung. Und wir treffen uns ja heute in Ihrem Impfpodcast, weil es darum auch gehen soll, wie das bei Tumorpatienten gut funktioniert. Und tatsächlich sind Impfungen gegen infektiöse Erkrankungen die bestmögliche Strategie, schwere Erkrankungsverläufe von impfpräventablen Erkrankungen, also Erkrankungen, die durch Impfen verhindert werden können, auch bei Krebspatientinnen und Patienten einzugrenzen. Allerdings muss man sagen, funktionieren Impfungen bei Tumorpatienten nicht immer hundertprozentig so gut wie bei nicht immunsupprimierten Menschen. Es ist allerdings so, dass die Impfungen in aller Regel doch so guten Schutz bieten, dass schwere Krankheitsverläufe oder tödliche Krankheitsverläufe durch impfpräventable Erkrankungen dann nicht auftreten. Wir haben das aus der SARS-CoV-2-Pandemie gelernt, dass die Infektion per se häufig nicht verhindert werden kann. Das ist ehrlicherweise in der Onkologie durch Impfungen aber auch gar nicht unser Ziel. Wir schaffen es aber mit Impfungen sehr gut, schwere Verläufe, die die Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus bringen oder vielleicht sogar eine Intensivstationsbehandlung notwendig machen, verhindert werden können. Und ich glaube, allein die Tatsache, eine lebensbedrohliche Infektionserkrankung zu verhindern, ist ausreichend genug Ziel, dass man stringent Impfungen bei diesen Patienten empfiehlt. Und jetzt komme ich wieder zum Eingang Ihrer Frage, wann sollte das stattfinden? Am besten vor der Therapieeinleitung, weil man da mit den Patienten bespricht, was können sie selber tun, was können ihre Angehörigen tun. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Angehörige genauso gut natürlich ihren erkrankten Mitmenschen schützen, wenn sie selber einen guten Impfschutz haben, weil sie einfach dann keine schweren Krankheiten nach Hause bringen, weil die Infektionsübertragung durch die engsten Angehörigen damit einfach schon verringert wird.
Ja, da haben Sie mir schon die perfekte Überleitung gegeben. Auf die Impfung wollte ich nämlich jetzt als nächstes auch hinaus. Können Sie uns noch mal einen Überblick geben, welche Impfungen die STIKO jetzt für Ihre Patientinnengruppe empfiehlt?
Grundsätzlich haben wir in Deutschland eine Luxussituation. Wir haben tatsächlich evidenzbasierte Impfempfehlungen genau für dieses Patientenkollektiv. Wir haben für immunsupprimierte Menschen ein eigenes Positionspapier der Ständigen Impfkommission der STIKO, die sich genau wissenschaftlich damit befasst hat, welche klaren Empfehlungen können zu diesen Impfempfehlungen herausgegeben werden. Und für alle erwachsenen Menschen mit Krebs, ich bin Erwachsenen-Onkologin, deswegen kann ich nur für dieses Patientenkollektiv sprechen, wissen wir, dass alle Standardimpfungen relevant sind. Und als Standardimpfung ist zum Beispiel die Tetanusimpfung, die Auffrischung gegen Keuchhusten oder auch eine Pneumokokkenimpfung für Patienten über 60-jährig normalerweise empfohlen. Wichtig, diese 60-Jahres-Einschränkung gilt in der Onkologie nicht. Es gibt ja auch jüngere, erwachsene Patientinnen und Patienten, die an Krebs erkranken und für die ist ein Impfschutz gegen bakterielle Lungenentzündung natürlich genauso notwendig. Aber wir haben sozusagen die Standardimpfungen, die für alle erwachsenen Menschen empfohlen werden, ganz apostrophiert auch für die Onkologie. Und wir haben darüber hinaus noch ein paar Empfehlungen, die eben von den Standardimpfempfehlungen der STIKO abweichen. Die sind sozusagen noch spezifischer für immunsupprimierte Menschen mit Krebserkrankung formuliert.
Und können Sie uns vielleicht da gleich noch einen Einblick geben, welche das denn sind?
Sehr gerne. Das war natürlich jetzt ein Teaser. Wir wissen, dass Menschen insbesondere mit Erkrankungen des blutbildenden Systems und des lymphatischen Systems, also Lymphome, Plasmazellerkrankungen und so weiter, besonders stark gefährdet sind, eine Herpes-Zoster-Erkrankung zu erleiden. Man nennt das auch Gürtelrose. Und diese Herpes-Zoster-Viren, das sind eigentlich die gleichen Viren, die bei Kindern Windpocken auslösen können. Und wer einmal in seinem Leben eine Windpockenerkrankung hatte, kann eine solche Gürtelrose als Reaktivierung dieser Ersterkrankung bekommen. Und gegen diese Viren, die Herpes-Zoster-Viren, gibt es seit einigen Jahren Impfstoffe, die als zweimalige Impfung für einen sehr, sehr langen sicheren Impfschutz garantieren, die einen sehr, sehr langen Impfschutz bieten. Und diese Impfung wird jetzt ganz klar von der STIKO für alle Patientinnen und Patienten mit Tumorerkrankung mit vollendetem 18. Lebensjahr, also ab dem 18. Geburtstag, empfohlen. In der Vergangenheit war das zeitlich eingeschränkt, hat man gesagt, ab dem 50. Geburtstag. In den letzten Monaten hat die STIKO diese Impfempfehlung erweitert und für alle Menschen ab dem 18. Geburtstag wird jetzt diese zweistufige Herpes-Zoster-Impfung empfohlen. Und darüber hinaus eine weitere Impfung, die für Tumorerkrankte besonders wichtig ist, ist für jetzt über 60-jährige Patientinnen und Patienten mit Krebs die RSV-Impfung. Sie haben vielleicht auch während der SARS-CoV-2-Pandemie oder kurz danach mitverfolgt, dass wir Auswertungen aus großen Patientinnen- und Patientenkollektiven hatten, welche Viruserkrankungen die Menschen letztendlich ins Krankenhaus geführt haben. Und das war in vielen Fällen gar nicht SARS-CoV-2, sondern Influenza, also auch eine klassische Viruserkrankung der Herbst-Winterzeit und die RSV-Infektion. RSV ist bei Kleinkindern häufig und wir haben aber durch diese SARS-CoV-2-Pandemie-Auswertungen gelernt, dass diese Infektion auch sehr häufig immunsupprimierte und ältere Menschen erleiden. Und es macht also Sinn, in diesem Patientenkollektiv auch eine Impfung durchzuführen. Und die STIKO empfiehlt die RSV-Impfung für alle Menschen über 75 oder für Immunsupprimierte. Und da zählen ganz explizit auch die Patientinnen und Patienten mit hämato-onkologischen Erkrankungen dazu, mit dem vollendeten 60. Lebensjahr, also ab 60 auch für Krebspatientinnen und Patienten. Und das sind schon so die zwei wichtigsten zusätzlichen Empfehlungen, die es jenseits der STIKO-Standardempfehlungen gibt. Und diese Zusatzempfehlungen, da sind wir ganz stolz natürlich auch in der Arbeitsgemeinschaft Infektionen in der Hämato-Onkologie darauf. Wir haben sehr früh gesagt, dass immunsupprimierte Menschen oder Krebspatientinnen und Patienten einen besonderen Schutz brauchen. Wir haben uns sehr stark gemacht dafür, dass diese beiden Impfungen eben für Menschen mit Krebserkrankungen jetzt auch zur Verfügung stehen.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Genauso wie natürlich auch, wie Sie schon erwähnt haben, Influenza, Covid, dass da eben der Impfpass gut gefüllt wird. Schon gewusst?
mRNA-Impfstoffe gegen Krebs könnten schon bald Realität werden. Besonders weit ist die Forschung bei Melanom. In Studien wurde ein individuell zugeschnittener mRNA-Impfstoff mit einer Antikörpertherapie kombiniert. Mit beeindruckenden Ergebnissen. Das Besondere? Der Impfstoff wird auf die genetischen Merkmale des Tumors zugeschnitten und trainiert das Immunsystem, Krebszellen gezielt zu erkennen und zu bekämpfen. Ein Ansatz, der die Onkologie grundlegend verändern könnte.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass es am besten wäre, man würde vor Therapiebeginn impfen. Nun ist ja gerade bei einer onkologischen Erkrankung der Therapiebeginn oft ein bisschen zeitkritisch. Und gerade wenn der Impfausweis noch nicht so gut gefüllt ist, ist da manchmal noch ganz schön viel zu tun. Darf man denn auch während der Therapie impfen, beziehungsweise wann darf man vielleicht auch nicht impfen? Was würden Sie dazu sagen?
Ganz guter Punkt, Frau Keller, vielen Dank. Impfen darf man grundsätzlich immer, solange es sich um Totimpfstoffe handelt. Totimpfstoffe sind inaktivierte, entweder Viruspartikel oder direkt sozusagen Eiweißbestandteile, die die Immunantwort triggern. Von diesen Impfstoffen geht niemals ein Infektionsrisiko aus. Lebendimpfstoffe, so das klassische Beispiel ist zum Beispiel die Gelbfieberimpfung. Der eine oder die andere, die schon mal weiter weg in Urlaub geflogen sind, wo eine Gelbfieberimpfung notwendig ist, weiß, man fühlt sich auch als gesunder Mensch nach dieser Impfung so ein bisschen angezählt. Das ist eine Lebendimpfung, die zwar mit abgeschwächtem Virus durchgeführt wird, aber von diesem Virus geht potenziell die Möglichkeit einer Impferkrankung aus. Lebendimpfstoffe sind bei Tumorpatientinnen und Patienten während der Therapiephase oder während der Phase, in der sie sozusagen gesund werden, kontraindiziert. Totimpfstoffe, und das sind alle, die wir vorher besprochen haben, also SARS-CoV-2-Impfung, Influenza-Impfung, Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten, die Pneumokokken-Impfung, die RSV-Impfung, all das sind Totimpfstoffe. Die dürfen jederzeit auch während der Therapie gegeben werden. Die Einschränkung mit diesem am besten vor Therapieeinleitung impfen rührt daher, dass wir wissen, vor einer Immunsuppression sind die zur Verfügung stehenden Zellen, die eine Immunabwehr dann bilden, also die Immunglobuline, die wir messen können als Impfantwort, noch in guter Zahl vorhanden und die können dann besonders aktiv werden und eben einen guten Impfschutz vermitteln. Während der Therapie können diese Plasmazellen, die Immunglobuline produzieren, anteilig auch reduziert sein und deswegen kann der Impfschutz reduziert sein. Das heißt nicht, dass es gar nicht funktioniert, aber es funktioniert in aller Regel etwas schlechter. Und deswegen, wenn es geht, den optimalen Zeitpunkt eben vor Therapieeinleitung nutzen. Aber grundsätzlich, wenn man das nicht schafft oder wenn das verpasst worden ist, darf mit Totimpfstoffen jederzeit auch während der Tumortherapie geimpft werden. Man muss dann halt mit einem potenziell niedrigeren Impfschutz rechnen. Aber sinnvoll ist Impfen auch während der Therapie allemal.
Und wie würden Sie das ganz praktisch machen? Wer ist denn zuständig Ihrer Meinung nach? Sind das denn eher die Hausärzte, Hausärztinnen oder die Onkologinnen und Onkologen? Wer soll das am besten übernehmen?
Am besten macht derjenige es, der den Patienten vor der Therapieeinleitung sieht und dran denkt. Das können gerne die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen sein. Das können natürlich auch gerne die hämato-onkologischen Kolleginnen und Kollegen sein. Wichtig ist nur, dass die Impfung gemacht wird. Und momentan diskutieren wir sehr häufig darüber, wessen Zuständigkeit ist das. Ich glaube, wir tun unseren Patientinnen und Patienten was sehr Gutes, wenn wir einfach zur Spritze greifen und die Impfung durchführen. Und da gibt es kein Kompetenzgerangel. Jeder Arzt, jede Ärztin darf impfen. Und wer dran denkt und den optimalen Zeitpunkt nicht verpassen möchte, der macht's. Und ganz wichtig vielleicht auch für alle Patientinnen und Patienten, die heute zuhören, einfach mal fragen, egal bei wem man ist. Vielleicht ist man auch noch mal bei der Gynäkologin als Patientin mit Brustkrebs und möchte das klären. Auch da kann man sich impfen lassen. Jeder Arzt darf impfen. Und ich hoffe, dass es sich rumgesprochen hat, dass Impfen für Krebspatientinnen und Patienten eben besonders wichtig ist. Im Grunde, wer es macht, ist der Richtige.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Und manchmal müssen die PatientInnen das ja auch einfach von mehreren Seiten hören, um überzeugt zu sein. Jetzt habe ich schon bei Ihrer Begrüßung die neue Leitlinie der AGIHO erwähnt. Was würden Sie denn sagen, die Impfempfehlungen, die da thematisiert werden, unterscheiden die sich von der STIKO oder betonen die noch Themen ganz besonders?
Die betonen tatsächlich ein paar Themen ganz besonders und da kommen wir so wieder zu Ihren Eingangskommentaren, dass es ja viele neue Tumortherapien gibt in dieser neuen Impfleitlinie, die übrigens online verfügbar ist. Wir sind wahnsinnig stolz, weil wir als deutschsprachige Fachgesellschaft das in einem hochrangigen internationalen Journal publizieren konnten. Wir erhoffen uns damit auch eine gute Information aller Kolleginnen und Kollegen in der Hämato-Onkologie in Deutschland, Österreich und der Schweiz und darüber hinaus. Und ganz grundsätzlich ist die Basis auch unserer Empfehlungen natürlich das, was evidenzbasiert vorhanden ist. Die STIKO-Empfehlungen bieten das Grundgerüst, aber für bestimmte neue Therapieformen, zum Beispiel die Therapie mit KT-Zellen oder mit bispezifischen Antikörpern, also ganz moderne Therapieansätze, werden hier speziell adressiert. Und wir haben hier Unterkapitel für Patientinnen und Patienten mit lymphatischen Erkrankungen geschaffen. Bei diesen werden diese zwei genannten neuen Therapieansätze eingesetzt, um hier auch den Kolleginnen und Kollegen eine Hilfestellung anzubieten, ob bei diesen Therapien geimpft werden kann. Ich kann das kurz machen. Ja, es kann, solange es ein Totimpfstoff ist. Und welche Therapien mit einem besonders guten oder besonders schlechten Impfansprechen assoziiert sind. Weil diese Therapieansätze so modern sind, gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Studien dazu. Und wir haben versucht, alles, was bis Ende vergangenen Jahres, also Ende 2025, an publizierten Daten zur Verfügung stand, gut zusammenzufassen. Und ich glaube, das ist für den Alltag in der Hämato-Onkologie wirklich eine gute Hilfestellung, weil eben diese neuen Therapieformen jetzt auch irgendwie, was das Impfen angeht, adressiert wurden. Und das ist tatsächlich bisher noch nicht der Fall gewesen. Und da sind wir stolz drauf und froh, dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen da unter die Arme greifen können.
Ja, auf jeden Fall, das können Sie sein. Ich habe mich auch sehr über die neue Leitlinie gefreut.
Schon gewusst? Die HPV-Impfung gilt als die erste echte Impfung gegen Krebs. Denn sie kann vor Infektionen mit humanen Papillomaviren schützen, der Hauptursache für Zervixkarzinome. Wie groß der Effekt sein kann, zeigt ein Blick nach Australien. Bei dort sehr hohen Impfquoten von über 80% gehen Forschende davon aus, dass Gebärmutterhalskrebs dort bis etwa 2035 nahezu eliminiert werden könnte. In Deutschland ist man davon allerdings noch ein Stück entfernt. Die Impfquote liegt hier mit nur gut 50% deutlich niedriger. Ein entscheidender Hebel also, um Krebsprävention weiter voranzubringen.
Jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt, den Sie vorhin schon so ein bisschen angerissen hatten, nämlich die Kontaktpersonen, also das nahe Umfeld. Sie hatten ja schon gesagt, dass auch diese zusätzliche Impfungen benötigen. Wie ist es denn da? Sind das genau die gleichen wie für die TumorpatientInnen selber? Beziehungsweise dürfen die denn mit Lebendimpfstoffen geimpft werden?
Ganz grundsätzlich sind das genau die gleichen Impfungen, die jeder erwachsene Mensch oder jedes Kind gemäß STIKO-Impfkalender erhalten soll. Eine kleine Einschränkung, wenn es sehr nahe Angehörige sind, die im gleichen Haushalt wie die tumorerkrankte Patientin, der tumorerkrankte Patient leben, dann sollten diese Angehörigen nicht mit Lebendimpfstoffen geimpft werden, von denen potenziell wieder die Gefahr einer Impferkrankung ausgeht, weil die sich dann natürlich auch auf den Angehörigen, der tumorerkrankt ist, übertragen lassen könnte. Die klassischen Beispiele, die man hier nennen kann, sind zum Beispiel die Rotavirus-Impfung. Es kann ja sein, dass eine junge Mama oder ein junger Papa an Krebs erkrankt und der kleine Impfling dann eben diese Rotavirus-Impfung bekommen sollte. Das wäre eine Situation, wo wir als Hämato-Onkologinnen und Onkologen sagen, diese Impfung vielleicht verschieben auf einen Zeitraum, wo Mama oder Papa nicht mehr stark immunsupprimiert sind, dass das Risiko einer Übertragung dieser Rotavirus-Impferkrankung dann nicht zu Buche schlägt. Und das Gleiche gilt auch dann theoretisch für Masern, Mumps, Röteln oder Varizellen. Diese Mehrfachimpfung ist ja auch bei Kleinkindern früh dran, diese Impfung vielleicht dann auch postponieren oder in den Tagen um die Impfung herum dann vom Impfling Abstand halten zur krebserkrankten Person. Also ich glaube, das sind so Faustregeln. Ansonsten bitte unbedingt im Sinne der Nächstenliebe und der Verantwortung für den Angehörigen, der an Krebs erkrankt ist, wirklich gucken, ob man guten Impfschutz hat. Jede Erkrankung, die wir als Ärztinnen, als Ärzte, als Pflegerinnen oder Pfleger und natürlich als Familienangehörige oder Freunde nicht zu einem immunsupprimierten Menschen hintragen, ist, glaube ich, das Beste, was man denen schenken kann. Empathie und wirklich ernst gemeinte Fürsorge schließen meiner Meinung nach, und ich hoffe von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, eine gute Impfprävention mit ein. Und wir können, glaube ich, ganz viel Gutes tun, wenn wir selbst auf einen aktuellen Impfschutz achten. Und das wäre auch mein Plädoyer an alle Kolleginnen und Kollegen draußen, die zuhören, wirklich die Influenza-Impfung machen, wirklich die SARS-CoV-2-Auffrischimpfung machen. Ich weiß, wir sind alle irgendwie müde und haben das alles längst abgehakt. Aber auch die vergangene Herbst-Wintersaison hat wieder gezeigt, dass wir schwere Verläufe haben, insbesondere bei Tumorerkrankten. Und wir dürfen einfach nicht diese Infektionen zu unseren Patienten tragen.
Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Wir haben jetzt die Kontaktpersonen gut geschützt. Wir haben unsere Patientin, unseren Patient gut geschützt. Der konnte die Therapie planmäßig durchlaufen ohne Infektion. Nun ist die Therapie beendet, die onkologische. Die Tumorerkrankung ist, wie man es nennt, in Remission. Kann man jetzt sagen, dass die Immunantwort der Person irgendwann wieder zum Ausgangsstadium zurückkehrt? Oder ist, und wenn ja, wann? Oder ist das bei einer Tumorerkrankung eigentlich gar nicht mehr möglich?
Das Gute ist, wenn es wirklich gut geworden ist, dann kehren wir auch individuell unterschiedlich mit der Dauer natürlich zu einem völlig normalen Immunsystem zurück. Wann diese Normalität eintritt, das ist von Erkrankung zu Erkrankung unterschiedlich. Das hängt auch von den Therapien ab und es ist individuell unterschiedlich. Als Faustregel kann gelten, dass hämatologische Tumorerkrankungen, also Leukämien und Lymphome, in aller Regel längerer Regenerationszeit bedürfen, bis eine Normalisierung der zellulären und humoralen Immunabwehr, also der Funktion der weißen Blutkörperchen und auch der Immunglobulin-Level wieder vorhanden ist. Bei Menschen, die eine solide Tumorerkrankung haben, also die Klassiker Brustkrebs, Lungenkrebs, Dickdarmkrebs, da sind die Tumortherapien häufig nicht so sehr einschränkend für die zelluläre und humorale Immunabwehr. Da regeneriert sich das gute Immunsystem häufig etwas schneller. Individuell muss man das messen. Man kann das schlecht vorhersagen. Für die hämatologischen Tumorerkrankungen ist es so, dass man da über das Differentialblutbild oder über die Lymphozytenwerte im peripheren Blut Anhalt dafür hat, wann das allmählich sich wieder normalisiert. Das geht in vielen Fällen nicht sehr schnell. Es dauert meist Monate, zum Teil auch bis zu 1-2 Jahren nach Therapieende. Aber wie gesagt, das ist individuell unterschiedlich.
Ja, und dann sind wir nämlich jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen, liebe Frau Professor Rieger. Sie hatten vorhin schon ein schönes Plädoyer an unsere Zuhörenden, aber ich möchte Ihnen trotzdem noch unsere traditionelle Abschlussfrage stellen, nämlich wenn Sie nur eine einzige Sache den Zuhörenden mitgeben möchten, könnten, die Sie ab morgen ändern sollten oder machen sollten, was wäre dann der wichtigste Hebel?
Tun Sie es einfach. Impfen Sie die Patienten und lassen Sie sich selber impfen.
Wunderbar. Dann, liebe Frau Professor Rieger, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sie haben uns wirklich sehr interessante, spannende Einblicke gegeben. Ich habe wie immer hier im Podcast ganz viel gelernt und ganz viel mitgenommen. Und auch, dass Sie es so schön lebendig gestaltet haben aus Ihrem Alltag, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich hoffe, unseren Zuhörenden auch. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Frage der Woche. Ja, und wir sind noch nicht ganz am Ende der Folge angekommen. Wir haben nämlich natürlich auch noch unsere Frage der Woche mitgebracht. Liebe Tina, magst du uns kurz verraten, worum es da heute geht?
Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben wieder ein bisschen gesammelt, was Sie draußen in den Praxen aktuell bewegt. Und wahrscheinlich, weil wir gerade kurz vor der Haupturlaubssaison stehen, hat Sie in den letzten Wochen das Thema Tollwut besonders beschäftigt. Denn die Empfehlung zur Tollwutimpfung, die sorgt immer mal wieder für kleinere oder vielleicht auch größere Unsicherheiten. Die am meisten gestellte Frage hierzu ist, ob es jetzt wirklich so ist, dass nach den 3 Dosen keine Auffrischung mehr benötigt wird. Liebe Loretta, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dazu ein wenig Orientierung mitgeben?
Na klar, Tina, das mache ich. Und ja, bei diesem Thema herrscht tatsächlich viel Verwirrung. Ich kann es auch verstehen, denn es ist ja ein wichtiges Thema. Denn ohne einen effektiven Impfschutz verläuft eine Tollwutinfektion ja in der Regel tödlich. Und das sollte ja verhindert werden. Deutschland selber gilt zum Glück seit vielen Jahren als tollwutfrei, aber es gibt eben das Risiko für Reisende oder auch für Labormitarbeitende, die eben beruflich mit Tollwutviren in Kontakt geraten. Ja, und nun gibt es ja verschiedene Impfstoffe und in den Fachinformationen gibt es sehr unterschiedliche Aussagen zur Notwendigkeit von Auffrischimpfungen. Die STIKO sagt aber, dass eine Grundimmunisierung, die aus 3 Impfstoffdosen besteht, bei immungesunden Personen ausreicht, um eben eine ausreichende Boosterfähigkeit zu bewirken. Was bedeutet das, wenn die Personen dann auf der Reise zum Beispiel doch von einem tollwütigen Hund gebissen werden? Dann können sie die Postexpositionsprophylaxe erhalten, also eine Impfung an Tag 0 und Tag 3 und das ist dann damit ausreichend. Das heißt, keine regulären Auffrischimpfungen nötig. Für Reisende, die immungesund sind, werden auch keine serologischen Kontrollen empfohlen. Anders sieht das aber bei Laborpersonal aus, die ja doch nochmal ein höheres Risiko haben, einfach durch den direkten Kontakt zu den Viren. Da sollten serologische Kontrollen zum Ausschluss eines Impfversagens erfolgen und wenn diese eben keine ausreichenden Titer zeigen, dann auch nochmal eine Boosterung. Ich hoffe, damit konnte ich ein bisschen Klarheit in diese kleine Verwirrung bringen.
Ja, ganz bestimmt. Super. Danke dir, Loretta. Ja, das war, wie ich finde, wieder eine sehr spannende Folge und ein wunderbarer Abschluss für unsere aktuelle Staffel. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ein großes Dankeschön natürlich auch an Sie, Frau Professor Rieger, für Ihre fachliche Expertise. Auf uns und auch auf Sie wartet jetzt schon wieder die nächste Special-Folge mit allen STIKO-Updates und Highlights der letzten Monate. Abonnieren Sie Immunisiert am besten, um diese neue Folge dann nicht zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns auch immer über eine Bewertung. Also, eine schöne Zeit Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!